Die Zusammenhänge vom menschengemachten Klimawandel und Flucht- und Migrationsbewegungen sind ein drängendes Thema. In Europa wird Migration und Klimawandel noch immer zu selten zusammen diskutiert. Und wenn doch, dann häufig als Bedrohung für Europa. Die steigende Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre erwärmt die globalen Temperaturen seit der Industrialisierung. Und es droht eine Erderwärmung im 21. Jahrhundert von schätzungsweise bis zu 3 bis 6 Grad in vielen Ländern, was zu großen Beeinträchtigungen der Nahrungs- und Wasserversorgung sowie zu Extremwettern und Naturkatastrophen führen kann. Und das kann im Extremfall zu Kriegen und Migrationsbewegungen führen. Viele Menschen, insbesondere im globalen Süden, sind bereits heute von den Folgen des menschengemachten Klimawandels betroffen. In dieser Podcast-Folge möchten wir, das sind Judith, Miriam, Josie und Marie, uns diesem Thema widmen. Hierbei gehen wir Fragen der Klimaungerechtigkeit, der rechtlichen Rahmung und Begrifflichkeiten im Kontext Klima und Migration nach und versuchen, notwendige Handlungsschritte aufzuzeigen. Miriam, kannst du für uns als erstes einmal erläutern, was die Ursachen dafür sind, dass Menschen im Zusammenhang mit dem Klimawandel migrieren?
Gern. Greenpeace unterscheidet zwischen 2 Arten der Umweltmigration. Zum einen die Migration durch plötzlich einsetzende Naturkatastrophen wie Fluten, Starkstürme, Hitzewellen und Waldbrände. Und zum anderen durch schleichende Umweltveränderungen wie den Anstieg des Meeresspiegels, Dürren oder Trockenheit. Die Entscheidung zu migrieren wird hauptsächlich individuell unter Berücksichtigung zahlreicher anderer Einflüsse getroffen. Studien zufolge sind es meistens nicht nur Umweltveränderungen, die Menschen zur Migration bewegen, sondern auch soziale, ökonomische, politische, demografische oder kulturelle Faktoren, die zur Migrationsentscheidung beitragen. In diesem Kontext wird auch von Mixed Migration gesprochen. Die Flucht oder besser gesagt die Migration ist meist eine bewusste Entscheidung. Potenziell Migrierende gelten heute weniger als getriebene ökonomischer oder anderer Einflussfaktoren, sondern mehr als AkteurInnen mit eigener Handlungsfähigkeit und Spielraum.
Okay, das Zusammenspiel verschiedener Motive und Zwänge und deren Einfluss auf Migrationsentscheidungen scheint sehr komplex zu sein. Wie viele Menschen sind denn tatsächlich davon betroffen oder werden es sein?
Schon seit den 1990er Jahren verbreiten die Medien Zahlen von Klimaflüchtlingen oder Umweltflüchtlingen, die aus dem globalen Süden in den globalen Norden migrieren. Die Weltbank prognostiziert bis 2050 140 Millionen Betroffene von Dürren, Missernten, Sturmfluten und steigendem Meeresspiegel. Andere Medien handelten mit Zahlen von bis zu 500 Millionen bis 1 Milliarde Klima- bzw. Umweltflüchtlingen bis zur Jahrtausendwende. Das hat sich zwar nicht bestätigt, nichtsdestotrotz wurde in Teilen der Bevölkerung jedoch Angst geschürt, die sich bis heute hartnäckig hält. Wir müssen bei diesen Zahlen jedoch auch vorsichtig sein. Betroffen von klima- und umweltbedingten Katastrophen sind in der Tat mehrere Millionen Menschen. Allein im Jahr 2020 gab es laut Katastrophenbericht des Roten Kreuzes mehr als 100 solcher Katastrophen, die über 50 Millionen Menschen weltweit betrafen. Und im Zeitraum von 2000 bis 2019 kamen laut Germanwatch mehr als 475.000 Menschen als direkte Konsequenz von 11.000 Extremwetterereignissen zu Tode. Zahlen von Menschen, die aufgrund von Umweltkatastrophen betroffen sind oder fliehen, können also relativ gut erfasst werden. Die Zahlen über umweltbedingte Migration aufgrund von langsamen Umweltveränderungen sind demgegenüber nicht leicht zu erfassen. Die Menschen aus diesen Gebieten migrieren aber nicht vorrangig in den globalen Norden, sondern wollen oft in ihrer Heimatregion bleiben oder verfügen nicht über die finanziellen Ressourcen zur Migration mit größerer Distanz nach etwa Europa.
Und wenn die Menschen klimabedingt nicht in ihrer Heimatregion bleiben können, entgegen der häufigen medialen Darstellung aber nicht nach Europa fliehen können oder wollen, wohin fliehen sie dann?
Also der Klimawandel hat nur beschränkte Auswirkungen auf die internationale Migration, selbst bei Extremszenarien. Die meisten durch Umweltschäden Vertriebenen sind Binnenflüchtlinge, die innerhalb ihres Landes umsiedeln. Laut der IOM, der Internationalen Organisation für Migration, verlässt nur jede 5. aufgrund von klimabedingten Veränderungen geflüchtete Person das eigene Land. Grenzüberschreitende oder interkontinentale Migration findet also nur in relativ geringem Maße statt. Auch wenn Zukunftsprognosen schwer zu tätigen sind, kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass sich in den nächsten Jahren eine Vielzahl an Umweltflüchtlingen auf den Weg nach Europa machen, wie die Medien teilweise berichteten oder auch berichten. Die Klimafolgen treffen mehrheitlich marginalisierte Gruppen, die weder soziale Netzwerke noch finanzielle Voraussetzungen haben, um ihre Heimat zu verlassen. Migration findet weltweit überwiegend vom Land in die Städte statt. Durch Zuwanderung aus ländlichen Regionen werden laut Prognose der UN bis zum Jahr 2050 3/4 der Weltbevölkerung in Megacities, vor allem in informellen Siedlungen, wie zum Beispiel in den Villas in Buenos Aires, leben. Dazu kommen Trap Populations, die durch Naturkatastrophen festsitzen oder denen der voranschreitende Klimawandel die Ressourcen zur Mobilität nimmt, wie etwa den somalischen NomadInnen, bei denen Mobilität zu ihrer alltäglichen Lebensrealität gehört. Durch den Klimawandel werden sie zu unfreiwilliger Immobilität gezwungen, da ihre Lebensentwürfe auf Grundlage von Viehzucht durch zunehmende unkontrollierbare Dürren gefährdet sind und sie sind nicht in der Lage, aus umweltgefährdeten Gebieten wegzuziehen.
Und welche Regionen der Welt betrifft klimabedingte Migration aktuell am meisten?
Laut Intergovernmental Panel on Climate Change sind die vom Klimawandel am stärksten betroffenen Regionen die Arktis, kleine Inseln sowie asiatische und afrikanische Megadeltas. Auch der Pazifikraum, Lateinamerika, die Karibik und das Subsahara-Afrika sind betroffen. Obwohl viele Länder aus all diesen Gebieten am wenigsten zur Entstehung des menschengemachten Klimawandels beitragen. Stellt man sich diese gerade genannten Gebiete zum Beispiel auf einer Weltkarte vor, bleiben hauptsächlich noch die Industriestaaten übrig. Diese sind bisher vergleichsweise wenig vom Klimawandel betroffen, jedoch die hauptsächlichen VerursacherInnen. Doch Verantwortung übernehmen sie weitestgehend kaum. Weder werden Treibhausgasemissionen als eine Maßnahme des Klimaschutzes drastisch reduziert oder angemessene finanzielle Unterstützung für Anpassungsmaßnahmen geleistet, noch gibt es Initiativen zur Kompensation von Klimaschäden. Der kurzfristige Profit steht leider zu häufig vor der langfristigen Prävention.
Okay, also das zeigt, dass es hier auch um eine ungleiche Verteilung dessen, wer profitiert und wer von den Folgen betroffen ist, geht. Sozusagen eine unverhältnismäßige Verteilung von Kosten und Nutzen unseres Wirtschaftens und wirft Fragen von postkolonialen Kontinuitäten und Gerechtigkeit auf. Josie, kannst du uns etwas zum Thema Klimagerechtigkeit oder auch Klimaungerechtigkeit erzählen?
Wie wir schon gehört haben, ändert der Klimawandel die Lebensbedingungen von Menschen weltweit. HauptverursacherInnen des menschengemachten Klimawandels sind die Menschen, die in industrialisierten Staaten leben und mit ihrem Lebensstil und überdurchschnittlichen Konsum für den Großteil der Emissionen von klimaschädlichen Gasen verantwortlich sind.
Aber auch die Industrie trägt doch maßgeblich zum menschengemachten Klimawandel bei, oder?
Ja, natürlich. Die Industrie sorgt ja dafür, dass dieser konsumorientierte Lebensstil überhaupt erst möglich gemacht wird. Die klimatischen Auswirkungen treffen aber vor allem die Menschen, die in weniger industriell entwickelten Ländern des globalen Südens leben. Hier trifft es vor allem die ärmeren Teile der Bevölkerung und oder indigene Gemeinschaften, sowie ältere und kranke Menschen und Personen, die von Landwirtschaft und Viehzucht abhängig sind. Diese Menschen sind von verlässlichen klimatischen Bedingungen abhängig und haben weniger Möglichkeiten, sich an die Klimaveränderung anzupassen oder sich vor Extremwetterbedingungen zu schützen. Auch Teile des globalen Nordens sind vom Klimawandel betroffen. In Deutschland haben wir das zuletzt am Tornado in Paderborn oder anhand der Überflutungen im Ahrtal gesehen. In der Regel müssen Menschen im globalen Norden aber mit sehr geringen Einschnitten in ihre Lebensentwürfe rechnen. Im Mittelpunkt der Debatte um Klimagerechtigkeit steht folglich die Einsicht, dass zwar alle Menschen vom Klimawandel betroffen sind, dies aber nicht im gleichen Maße. Menschen, die durch geringen Ressourcenverbrauch kaum zum Klimawandel beitragen, leiden am stärksten unter den Folgen, während Menschen, die überproportional am Klimawandel beteiligt sind, die Auswirkungen sehr gut abfedern können. Reiche Industrienationen des globalen Nordens haben die Möglichkeit, sich und ihre Bevölkerung vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Dies können sich die Industrienationen des globalen Nordens vor allem durch Ressourcenanhäufung, durch gewaltvolle Ausbeutung des globalen Südens leisten, welche bereits in der Kolonialzeit begonnen hat und sich kontinuierlich fortsetzt. Klimagerechtigkeit, auf Englisch Climate Justice, thematisiert die ungleiche Verteilung von Umweltrisiken zwischen entwickelten Industrieländern, den HauptverursacherInnen des Klimawandels, und den weniger wirtschaftlich entwickelten Ländern, hauptsächlich im globalen Süden. Die disproportionale Verantwortung und die ungleiche Betroffenheit ruft Fragen nach einer gerechten Verteilung, also nach Klimagerechtigkeit, auf. Die Heinrich-Böll-Stiftung schreibt, dass Gerechtigkeit im Bereich Klimapolitik bedeutet, dass von Armut, sozialer und politischer Randständigkeit betroffene Bevölkerungsgruppen und Länder im Vergleich zu den wesentlichen VerursacherInnen der Erderwärmung in ihren Beiträgen zum Klimaschutz nicht nur anders behandelt, sondern in ihren Entwicklungsbemühungen zusätzlich gefördert werden müssen. Die grundlegenden Rechte von Menschen müssen unmittelbar geschützt werden. Im Kontext des Klimawandels sind das überwiegend das Recht auf Gesundheit und Leben, auf Nahrung und Wasser, Wohnung und Eigentum, gesunde Umwelt, Umsiedlung und Migration und den Bestand kultureller Spezifika, etwa bei indigenen Völkern.
Und hast du vielleicht ein regionales Beispiel, wo Klimaungerechtigkeit besonders sichtbar wird?
Ja, ein gutes Beispiel sind die Inselstaaten im Südpazifik. Diese Region ist besonders stark vom Klimawandel betroffen. Das hat vor allem mit dem ansteigenden Meeresspiegel zu tun. Aber auch Trockenzeiten im Inneren großer Inseln belasten die Bevölkerung und ihre Landwirtschaft. Durch das Ansteigen des Meeresspiegels vermengt sich küstennahes Grundwasser zusehends mit Salzwasser und der Zeitraum für Zyklone, also tropische Wirbelstürme, hat sich um einen Monat verlängert. Tuvalu ist mit nur 26 Quadratkilometern der viertkleinste Staat der Erde. Wie alle südpazifischen Inseln ist Tuvalu von Extremwetterereignissen und Klimaveränderungen bedroht. Der Meeresspiegelanstieg bedroht den gesamten Lebensraum der InselbewohnerInnen. Und Hochrechnungen zufolge wird der Inselstaat spätestens 2100 im Meer versinken. Auch auf Fidschi sind bereits ganze Orte im Meer verschwunden. Die Menschen, die dort lebten, mussten ins Bergland umgesiedelt werden. Und bereits 2010 mussten die Malediven 25% des Haushalts für die Anpassung an den Klimawandel ausgeben. Das ist mehr als für Bildung und Gesundheit zusammen. Der Beitrag der südpazifischen Inseln zum menschengemachten Klimawandel liegt jedoch bei weit unter 1%. Den Menschen fehlen jedoch die Ressourcen, die klimabedingten Veränderungen aufzuhalten. Von den Industrienationen kommt nahezu keine Hilfe zur Anpassung. Während wir hier in Europa Dämme bauen und schwimmende Städte errichten können, sind die Menschen im Südpazifik darauf angewiesen, umzusiedeln oder zu migrieren. Hier möchte ich einmal Anne Dunn aus Fidschi zu Wort kommen lassen. Ich zitiere: Wir hoffen, dass wir in unserer Region bleiben können, wenn unsere Inseln untergehen. Wenn nicht, verlieren wir unser ganzes bisheriges Leben. Da tut es echt weh, wenn man hört, wir würden den Klimawandel als Chance nutzen, anderswo ein besseres Leben zu führen. Ohne Klimawandel würde niemand bei uns seine Heimat verlassen. Das Meer spielt meine ganze Identität hinweg. Die Orte, aus denen ich komme, gibt es nicht mehr.
Das ist natürlich ein eindrückliches Zitat. Es wird ja selten die Perspektive von Betroffenen sichtbar gemacht. Wie bekommen wir es denn hin, das Konzept der Klimagerechtigkeit auch in Deutschland noch stärker auf die Agenda zu bringen?
Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich leider auch keine perfekte Antwort habe. Denn gerade die häufige Repräsentation von Menschen, die unter dem Klimawandel im globalen Süden leiden, ist stark viktimisierend und reproduziert rassistische Bilder. Auch die diskursive Rahmung, wie die Sozialanthropologin Silja Klepp es benennt, ist häufig zu kurz, sodass Menschen im globalen Norden die klimabedingten Schäden und Katastrophen als lokales Problem verstehen und im besten Fall ein bisschen Geld an Hilfsorganisationen spenden, ohne jedoch den größeren Zusammenhang und die eigene Rolle darin zu verstehen. Insbesondere wenn es um die Themen Klima und Migration geht, ist eine postkoloniale Perspektive wichtig. Klimabedingte Migration kann als erfolgreiche Anpassung an den Klimawandel dargestellt werden, anstatt die Fliehenden als passive Opfer zu inszenieren. Hier stehen auch die Medien stark in der Verantwortung. Professor für Bevölkerungsgeografie und Demografie Patrick Sagda-Polrak schlägt daher einen differenzierten Blick auf das komplexe Phänomen der Migration sowie einen stärkeren Fokus auf Migration als Aspekt von verwundbaren bzw. resilienten Haushalten vor, welche unter Einsatz ihrer Ressourcen und Fähigkeiten versuchen, ihre Haushalte zu sichern. Migration kann dann als Form von Anpassung bzw. Umgang mit Risiken oder auch als erfolgreicher Einsatz zur Bewältigung einer vorübergehenden Krisensituation verstanden werden. Der Klimawandel verschlimmert bereits prekäre Situationen. Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, werden noch ärmer und die Auswirkungen der Klimaveränderungen am stärksten wahrnehmen. Teilweise sind Menschen zu arm, um aus den betroffenen Gebieten zu migrieren und gehören somit zur sogenannten Trapped Population. Aus diesem Grund muss der Umgang mit und die Anpassung an den Klimawandel immer mit Armutsbekämpfung und ungleicher Ressourcenverteilung diskutiert werden und in ökonomische, gesellschaftliche und machtpolitische Zusammenhänge gestellt werden.
Nun haben wir etwas über das Thema der Klimagerechtigkeit sowie den allgemeinen Kontext für Migration aufgrund des menschengemachten Klimawandels gehört und warum und wohin Menschen fliehen. Immer wieder werden hier verschiedene Begriffe verwendet: Flucht, Migration, Umweltmigration, Klimaflucht und so weiter. Judith, kannst du uns hier einen kurzen Überblick geben? Wieso wird das so unterschiedlich gehandhabt?
Ja, es gibt tatsächlich noch keinen einheitlichen Begriff für Personen, die aufgrund von Klima- und Umweltveränderungen ihre Heimatorte verlassen. Es existieren unterschiedliche Definitionen, Konzepte und Begrifflichkeiten. Das lässt sich auch darauf zurückführen, dass die Zusammenhänge zwischen Klimakrise, Umweltveränderungen und Migrationsbewegungen sehr komplex, vielschichtig und schwer zu erfassen sind. Oft lassen sich Klima- und Umweltbedingungen auch nicht allein als Ursache für Flucht und Migration ausmachen, sondern sind verknüpft mit Armut, Konflikten und Gewalt, die zum Beispiel aus klimabedingter Ressourcenknappheit resultieren. Die Suche nach einem geeigneten Begriff ist also mit verschiedenen Fragen und Herausforderungen verknüpft. Soll zum Beispiel von Umwelt oder Klima gesprochen werden, von Flucht, Vertreibung oder Migration? Die Internationale Organisation für Migration der UN, die IOM, verwendet zum Beispiel den Begriff UmweltmigrantInnen und definiert diese als, ich zitiere, Personen oder Gruppen von Personen, die aufgrund von plötzlichen oder schleichenden Veränderungen der Umwelt so stark in ihrem Leben und ihren Lebensbedingungen betroffen sind, dass sie ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen müssen oder sich zur temporären oder permanenten Migration innerhalb ihres Landes oder im Ausland entscheiden. Die IOM, wie auch viele andere Organisationen und WissenschaftlerInnen, raten davon ab, den Begriff Klimaflüchtling zu verwenden. Der Begriff Flüchtling hat nämlich eine feststehende rechtliche Bedeutung. Laut der Genfer Flüchtlingskonvention, der GFK, von 1951 ist ein Flüchtling eine Person, die, ich zitiere, aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will. Die Genfer Flüchtlingskonvention ist das wichtigste Dokument, also die wichtigste Rechtsgrundlage im internationalen Flüchtlingsschutz. Sie legt eben fest, wer als Flüchtling anerkannt wird und welche Rechte damit einhergehen. Wie wir eben jetzt aber gehört haben, sind Umweltveränderungen aufgrund des Klimawandels in der GfK nicht als Grund für eine Anerkennung als Flüchtling verankert. Und wir haben auch festgestellt, dass die meisten Menschen, die aufgrund der Folgen der Klimakrise ihre Heimatorte verlassen müssen, im eigenen Land bleiben, also Binnenvertriebene sind. Auch deshalb kann die GfK hier nicht greifen, denn sie bezieht sich ja auf Personen, die sich außerhalb ihres Heimatlandes aufhalten.
Wenn die GfK hier nicht greift, was gibt es denn sonst für Schutzmöglichkeiten? Oder wäre es möglich, die GfK entsprechend anzupassen und zu erweitern?
Ja, die Frage der Anpassung der GfK und einer Erweiterung des Flüchtlingsbegriffs ist sehr umstritten. Nicht nur, weil das Thema so komplex ist, sondern auch, weil bei Neuverhandlungen der Konvention die Gefahr besteht, dass die neue Version abgeschwächt oder nicht nochmal von allen Ländern ratifiziert wird und so im Gegenteil eher noch der Schutz von derzeit völkerrechtlich anerkannten Flüchtlingsgruppen dabei eingeschränkt werden könnte. Es gibt aber bereits verschiedene regionale Schutzinstrumente, die auch als Vorbild für ähnliche Konventionen fungieren können. Zum Beispiel die Kampala-Konvention der Afrikanischen Union von 2012. Sie regelt Schutzmöglichkeiten für Binnenvertriebene und nennt Umweltkatastrophen aufgrund der Klimakrise auch explizit als Abwanderungsgrund. Im Gegensatz zu anderen regionalen Dokumenten handelt es sich hier auch um ein verbindliches Abkommen. Hier sind also die Herkunftsstaaten in der Verantwortung, die Menschen zu schützen und unterstützen, die aufgrund von Klima- und Umweltveränderungen ihre Heimatorte verlassen müssen.
Wir haben vorhin über Klimagerechtigkeit gesprochen. Was ist denn mit den Staaten, die die Klimakrise hauptsächlich verursachen? Wie werden sie dazu gebracht, ihrer Verantwortung nachzukommen?
Ja, es gibt leider kaum verbindliche Vereinbarungen und Verpflichtungen in der internationalen Klima- und Migrationspolitik. Es gibt jedoch bereits einige Vorschläge, Entwürfe und Ansätze, auf die wir hier jetzt aber leider nicht näher eingehen können. Zwei Beispiele möchte ich aber zum Abschluss noch nennen. Relativ bekannt ist zum Beispiel die Nansen-Initiative, die 2012 von Norwegen und der Schweiz ins Leben gerufen wurde. Ihr Ziel war es eben aufgrund der rechtlichen Lücken in der GfK, den Schutz für durch Klimawandel und Naturkatastrophen Vertriebene zu verbessern. Dazu wurde 2015 mit mehr als 100 Staaten eine Schutzagenda verabschiedet, die Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen anstrebt. Die Schutzagenda ist allerdings kein recht verbindliches Dokument. 2016 wurde die Nansen-Initiative umbenannt in Platform on Disaster Displacement und arbeitet weiterhin an der Umsetzung der Schutzagenda. In Deutschland brachten die Grünen 2018 den Vorschlag eines Klimapasses in die politische Debatte ein und auch der WBGU, der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderung, befasste sich damit. Dieser Pass soll vom Klimawandel existenziell bedrohten Personen Zugang zu Schutz und StaatsbürgerInnen gleichen Rechten in sicheren Regionen bieten. Und er beruht eben auf dem VerursacherInnen-Prinzip, das heißt, die Aufnahmeländer sollen diejenigen sein, die durch hohe Treibhausgasemissionen hauptverantwortlich für die Erderwärmung sind. Diese Idee fand bisher allerdings keine ausreichend politische Unterstützung.
Wir haben gehört, dass der menschengemachte Klimawandel schon jetzt viele Menschen zur Migration zwingt, es sich hierbei aber vor allem um Binnenmigration handelt. Was es in diesem Kontext mit Ressourcenverteilung, Klimagerechtigkeit und postkolonialen Kontinuitäten auf sich hat und wie das Ganze begrifflich und rechtlich eingeordnet werden kann. Es wird deutlich, dass es hier noch große rechtliche Lücken zu schließen gibt. Obwohl der menschengemachte Klimawandel schon jetzt für viele Menschen auf der Welt den Alltag prägt und sie zur Migration bewegt, wird dennoch viel zu wenig getan, um Menschen zu unterstützen. Könnt ihr zum Abschluss noch einen Ausblick geben? Was muss getan werden oder was wünscht ihr euch vielleicht auch?
Ich würde mir wünschen, dass das Thema Migration in Verbindung mit Klima überhaupt mehr Eingang in die deutsche Debatte und Klima- und Migrationspolitik findet. Und dabei weniger als Bedrohung für den europäischen Kontinent und die deutsche Sicherheitspolitik stigmatisiert wird. Dazu braucht es aber auch mehr Forschung, denn auch im wissenschaftlichen Bereich gibt es noch zu wenig Erkenntnisse und Daten, um das Phänomen überhaupt erfassen zu können. Eine Studie der IOM, die es zu dem Thema aber schon gab, hat neben diesen Aspekten auch hervorgehoben, dass hier besonders an vulnerable Gruppen gedacht werden muss, da insbesondere diese oftmals am meisten von den Folgen des menschengemachten Klimawandels betroffen sind.
Neben der zu wenigen Verantwortung, die der globale Norden für seinen Beitrag am menschengemachten Klimawandel übernimmt, Stichwort Klimaungerechtigkeit, fehlt es in der Debatte an emanzipatorischen Perspektiven. Wie ich schon vorher erläutert habe, werden oftmals viktimisierende Bilder von passiven Menschen des globalen Südens reproduziert. Hier würde ich mir wünschen, dass der Diskurs sich darum erweitert, auch die Handlungsfähigkeit der Menschen in den Blick zu nehmen. Migration ist eine gelungene Anpassungsstrategie, um mit den Folgen des menschengemachten Klimawandels umzugehen. Es ist eine wichtige und noch zu unsichtbare Strategie, aber auch eine von vielen, neben der es zahlreiche weitere gibt, die betreffende Menschen anwenden, um ihre Existenz zu sichern. Ich denke, es ist wichtig, auch dies zu beleuchten.
Ja, wir haben gesehen, dass das Thema ein sehr komplexes ist. Deshalb kann es auch nicht den einen Lösungsansatz geben, sondern es muss auf verschiedensten Ebenen etwas passieren. Zuallererst sollte natürlich verhindert werden, dass noch mehr Menschen ihre Heimatorte überhaupt verlassen müssen. Das heißt, wie Josie vorhin gesagt hat, müssen vor allem die Industrienationen des globalen Nordens endlich konsequent handeln, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Dann müssen Menschen in Gebieten, die jetzt schon erheblich von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, Möglichkeiten haben, sich besser vor Naturkatastrophen zu schützen und sich an die veränderten Klima- und Umweltbedingungen anzupassen. Das alles sind präventive Maßnahmen. Und zuletzt müssen Menschen, die aufgrund des Klimawandels und seinen Folgen migrieren, besser geschützt und unterstützt werden, und dafür muss auch ein verbindlicher rechtlicher Rahmen geschaffen werden. Vorschläge dafür gibt es ja bereits zahlreich, von verbindlichen regionalen Konventionen bis hin zu Möglichkeiten wie einem Zusatzprotokoll der GfK. Da mangelt es einfach noch an der Umsetzung und dem politischen Willen. Ich wünsche mir, dass das Thema noch stärker auf die politische Agenda gerückt wird und da vor allem die Länder des globalen Nordens jetzt wirklich handeln.
Ja, danke euch für das Gespräch und die abschließenden Worte. Da es sich um ein sehr komplexes Thema handelt, konnten wir hier natürlich nur Teile beleuchten und es gäbe noch einiges mehr zu sagen. Und vielen Dank natürlich auch an die ZuhörerInnen.